Datensprechstunde. Ein Podcast für alle, die Statistik und Statistiken besser verstehen und sich nicht vom Datenwirrwarr hinters Licht führen lassen wollen. Im Zwiegespräch hierzu die Ärztin Anne Röhle und der Statistikprofessor Ingo Röder. Folge 12. Der mittlere Patient. Wie kommuniziere ich statistische Resultate? Aussagen, die das mittlere Verhalten einer Population beschreiben, sollten nicht unmittelbar auf einzelne Individuen übertragen werden, da das Populationsmittel nur ein theoretisches Modell ist und die mittlere Person im Allgemeinen nicht existiert.
Hallo allerseits zu Folge 12 unserer Datensprechstunde sagen
Anne Röhle
und Ingo Röder.
Nach 11 Folgen mit unterschiedlichen Fokusthemen steht heute unser vorerst letztes Gespräch auf dem Programm,
in dem wir wichtige Inhalte aus den vorangegangenen Folgen noch einmal aufgreifen und diese in den Kontext stellen.
Und den Schwerpunkt darauf lenken, wie man statistische oder datenanalytische Resultate, zum Beispiel aus klinischen Studien, im Alltag, zum Beispiel im Gespräch mit Patientinnen, kommuniziert. Ingo, was liegt dir beim Thema Kommunikation von statistischen Resultaten besonders am Herzen?
Es ist ja schon mehrfach in unseren Gesprächen angeklungen, dass wir Statistik überhaupt nur deswegen anwenden, weil wir es in verschiedenen Bereichen und gerade auch in der Medizin mit Heterogenitäten und den daraus resultierenden Unsicherheiten zu tun haben.
Unsicherheiten, die wir mit Wahrscheinlichkeiten quantifizieren können.
Ja, unter anderem. Aber zunächst erst einmal sollten wir die Unsicherheit bzw. die dieser Unsicherheit zugrunde liegende Heterogenität akzeptieren.
Meinst du damit, wir sollten akzeptieren, keine sicheren Aussagen treffen zu können?
Naja, in gewisser Weise schon. Da, wo sichere Aussagen möglich sind, ist es natürlich sinnvoll, diese zu nutzen. Aber da, wo wir wissen, dass Unsicherheiten bestehen und wir diese nicht ausräumen können, sollten wir dies auch in der Kommunikation beachten.
Du kannst dir das mit Sicherheit schon denken, dass ich hier gerne ein Beispiel hätte.
Anders erwartet habe ich das natürlich nicht. Also, klar doch. Stell dir vor, es wurden zwei unterschiedliche Therapien, zum Beispiel für die Behandlung einer lebensbedrohlichen Erkrankung, im Rahmen einer klinischen Studie verglichen. Als Resultat dieser Studie kommt heraus, dass unter Therapie A die mediane Überlebenszeit signifikant kürzer ist als unter Therapie B.
Meinst du mit medianer Überlebenszeit die mittlere beobachtete Überlebenszeit?
Naja, nicht ganz. Aber in der Tat, darüber haben wir noch nicht im Detail gesprochen. Die mediane Überlebenszeit ist die Zeit, zu der noch die Hälfte, also 50% der Patientinnen in der jeweiligen Therapiegruppe leben. Dies ist nicht zwingend identisch mit dem Mittelwert der Überlebenszeiten.
Und warum nehmen wir jetzt nicht einfach den Mittelwert?
Naja, immer dann, wenn die Verteilung der Daten, wie eben oft auch bei Überlebenszeiten, nicht symmetrisch ist, verwendet man eher den Median als den Mittelwert. Der Grund dafür ist, dass der Mittelwert oder eben auch das arithmetische Mittel sehr sensibel auf Asymmetrien in der Verteilung der Daten reagiert und der Median an dieser Stelle als beschreibendes Maß für das mittlere Verhalten besser geeignet ist.
Gut, das hätten wir dann damit auch geklärt.
Gehen wir also weiterhin davon aus, dass die Studie korrekt durchgeführt wurde und wir den Resultaten vertrauen können. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die mediane Überlebenszeit unter Therapie B signifikant größer ist als unter Therapie A.
Fehler erster und zweiter Art haben wir vorab festgelegt und der geschätzte Unterschied in den medianen Überlebenszeiten von, sagen wir, 6 Monaten wäre medizinisch relevant.
Hast du einen Statistikkurs besucht?
Vom Besten gelernt.
Okay, welche Therapie würdest du einem Patienten, der den Einschlusskriterien dieser Studie prinzipiell entspricht, denn jetzt empfehlen?
Naja, Therapie B.
Okay, und worauf gründest du deine Entscheidung?
Weil die Studie gezeigt hat, dass Therapie B signifikant besser ist als Therapie A.
Hat sie das?
Ich denke schon.
Dann lass uns noch mal etwas genauer darauf schauen. Wie ich gesagt hatte, wurde methodisch korrekt gezeigt, dass die mediane Überlebenszeit von Therapie B signifikant größer ist als von Therapie A.
Eben.
Allerdings, der Unterschied wurde für die mediane Überlebenszeit gezeigt. Der Median oder im Allgemeinen auch der Mittelwert wird hierbei anhand vieler unterschiedlicher Personen bestimmt. Aber entspricht der konkrete Patient, der vor dir sitzt, diesem mittleren bzw. medianen Patienten?
Naja.
Oder fragen wir noch allgemeiner, gibt es denn diesen mittleren Patienten oder auch die mediane Patientin von mir aus, gibt es die überhaupt? Und wie sieht's aus? Hast du den medianen Patienten vor dir sitzen?
Sicher nicht, aber irgendwie beschreibt der Median doch beide Therapiegruppen.
Ja, das tut er auch, aber eben nur im Median. Wir beschreiben die jeweilige Therapiegruppe hier durch ein zusammenfassendes Maß. Und dieses beschreibt das mittlere oder in diesem Fall korrekter das mediane Verhalten der Population.
Aber das mediane Verhalten zeigt doch auch einen Vorteil von Therapie B.
Ja, das tut es. Im Median ist die Therapie B auch die mit dem längeren Überleben. Aber ob dies auch für den konkreten Patienten der Fall ist, das ist so nicht klar. Das Populationsmittel oder der Median beschreibt nicht das Verhalten eines konkreten Individuums. Um dieses konkrete Individuum besser einschätzen zu können, sollte man auf jeden Fall auch die Variabilität der einzelnen Patientinnen in den Studienarmen betrachten.
Naja gut, wir können uns die Variabilität ansehen. Aber auch dies erlaubt uns doch noch keine eindeutigen Rückschlüsse auf den konkreten Patienten.
Da hast du in dem Sinne recht, dass wir daraus nicht schließen können, wie genau die Überlebenszeit für diesen Patienten unter Therapie A oder B sein wird. Aber die Betrachtung der Heterogenität erlaubt es uns viel besser, die möglichen bzw. die erwarteten Überlebenszeiten auch auf individueller Ebene abzuschätzen.
Also mir ist klar, dass selbst wenn sich die medianen Überlebenszeiten zwischen Therapie A und B signifikant und auch medizinisch relevant unterscheiden, es trotzdem einige Personen gibt, die unter Therapie A länger leben als andere Personen unter Therapie B. Und das, obwohl A im Median schlechter ist als B. Wie genau hilft uns jetzt die Betrachtung der Heterogenität?
Na, stell dir mal vor, in beiden Therapiearmen gäbe es Menschen, die zeitig versterben und andere, die recht lange überleben. Die Heterogenität der Überlebenszeiten ist also in beiden Gruppen recht groß und die Verteilung der Überlebenszeiten, die überlagern sich. Trotzdem kann es natürlich sein, dass die mediane Überlebenszeit unter Therapie B größer ist als unter A.
Das stimmt.
Das heißt, auch wenn eine Therapie im Median besser ist, findet man durchaus Personen unter der im Mittel besseren Therapie B, die kürzer leben als Personen, welche die im Mittel schlechtere Therapie A bekommen.
Ist es immer so?
Naja, immer muss das nicht so sein.
Und hast du dafür auch ein Beispiel?
Stell dir dafür vor, die Patientinnen unter Therapie A überleben alle zwischen 16 und 20 Monaten. Ja, und unter Therapie B leben die Patientinnen zwischen 22 und 26. Das heißt, keine der Personen unter Therapie A lebt länger als irgendeine Person in Therapie B. Es gibt also hier in diesem Fall jetzt keinen Überlapp in den Verteilungen der Überlebenszeiten zwischen den Therapien. Dennoch haben wir wieder einen Unterschied im medianen Überleben.
Der Median bei Therapie A findet sich ja irgendwo zwischen 16 und 20 und bei Therapie B zwischen 22 und 26.
Genau. In diesem Fall kann man durchaus davon ausgehen, dass selbst für den konkreten Patienten die Therapie B hinsichtlich der zu erwartenden Überlebenszeit günstiger wäre. Und dies schließen wir eben aus der Betrachtung der Verteilung, also auch aus der Heterogenität.
Das leuchtet ein. In der Realität ist es aber im Regelfall eher nicht so klar, oder?
Naja, klarerweise war das jetzt ein eher drastisches Beispiel. Aber ich denke, diese beiden Beispiele machen klar, dass das mittlere oder eben das mediane Verhalten von Populationen nicht immer einfach eins zu eins auf den Einzelnen oder die Einzelne übertragen werden kann.
Deswegen ist die Aussage zur medianen Überlebenszeit ja jetzt aber nicht falsch oder unnütz.
Nein, ganz und gar nicht. Sie ist eine korrekte Möglichkeit zu zeigen, dass es einen systematischen Unterschied zwischen den Therapien gibt. Aber um die Bedeutung dieses statistisch nachgewiesenen, systematischen Effekts für den oder die Einzelne besser einschätzen zu können, sollte man unbedingt zusätzlich auch die Verteilung der Beobachtungen in die Betrachtung einbeziehen.
Also, um die Bedeutung eines signifikanten, im Mittel in einer Population nachgewiesenen systematischen Effekts für ein Individuum einzuschätzen, sollten wir also die Heterogenität der Population auf jeden Fall mit betrachten.
In der Tat. Es wäre vielleicht an dieser Stelle gut, noch einmal zwei Dinge voneinander abzugrenzen.
Welche?
Der statistische Nachweis eines systematischen Effekts in einer Population heterogener Subjekte oder Objekte, das heißt die Abgrenzung eines Effekts vom Hintergrundrauschen, und zweitens die Interpretation eines systematischen Effektes in Bezug auf einzelne konkrete Individuen.
In beiden Situationen kann man Fehler machen.
Leider ist das so. Für den Fall des statistischen Nachweises eines systematischen Effekts hatten wir in den vergangenen Folgen ja schon eine Reihe von Fehlerquellen benannt und auch dargestellt, wie man damit umgeht.
Da war zum Beispiel die Vorabfestlegung des Fehlerniveaus erster und zweiter Art.
Ebenso die Vorabfestlegung, ob man ein- oder zweiseitig testen will.
Dann die inhaltliche Diskussion bzw. Festlegung einer irrelevanten Effektgröße, um nicht Gefahr zu laufen, irrelevant kleine, aber aufgrund eines großen Stichprobenumfangs signifikante Effekte überzubewerten.
Oder auch die Diskussion multipler Testresultate und deren Einfluss auf die Gesamtwahrscheinlichkeit falsch signifikanter Effekte.
Richtig. Ich erinnere mich an unsere Schluchtüberquerung, an dem verknoteten Seil in der letzten Folge.
All diese Dinge bezogen sich auf die korrekte Interpretation eines statistischen Nachweises von systematischen Effekten auf Populationsebene. Aber selbst wenn wir einen systematischen Effekt auf Basis von Daten korrekt identifiziert und quantifiziert haben, besteht immer noch die Gefahr, die dort gewonnenen Aussagen im Einzelfall, das heißt bei der Beratung von Patienten zum Beispiel, falsch zu interpretieren.
Dann lass uns das doch nochmal zusammenfassen. Wir haben festgestellt, dass sich statistische Tests immer auf Mittelwerte oder Mediane beziehen und dies bei der Anwendung auf einzelne Individuen zu beachten ist.
Im Prinzip hast du recht, wobei Mittelwert und Median hier wirklich nur Beispiele waren. Ja? Statistische Tests können sich auch auf andere Kenngrößen beziehen. Aber es ist wichtig zu unterscheiden, ob sich die erhaltene Aussage auf einen systematischen, mittleren Effekt in einer heterogenen Population beziehen oder ob wir eine einzelne Person auf Basis des statistischen Resultats beraten wollen. Dann nämlich sollte auf jeden Fall auch die Heterogenität der Daten mit berücksichtigt werden.
Lass uns das zum Abschluss bitte nochmal an einem Beispiel erläutern.
Klar, können wir gern machen. Betrachten wir, ähnlich wie am Anfang der Folge, zwei Krebstherapien A und B. Dazu gibt es Studiendaten, die zeigen, dass die beobachtete 3 Monate längere mediane Überlebenszeit bei Therapie B auf dem 5% Signifikanzniveau signifikant war. Der P-Wert für den Vergleich der medianen Überlebenszeit war vielleicht 0,01. Hierbei hat man in der Studie explizit die einseitige Situation betrachtet. Das heißt, man geht davon aus, dass Therapie B, wenn, dann nur eine längere mediane Überlebenszeit haben kann als A. Und dass man bei 2 Monaten längerem Überlegen von einem relevanten Vorteil ausgehen kann. Auf Basis dieser Studienresultate kann man jetzt kommunizieren, dass es statistische Evidenz dafür gibt, dass Therapie B im Median einen relevanten, systematischen Vorteil bezüglich der Überlebenszeit hat.
Okay, soweit die Kommunikation bezüglich des Medians in der Population. Und nun für den Einzelfall.
Dafür nehmen wir jetzt an, dass die beobachteten medianen Überlebenszeiten vielleicht 36 Monate unter Therapie B und 33 Monate unter Therapie A waren. Zudem stellen wir fest, dass bei A die Überlebenszeiten zwischen 2 und 46 Monaten streuen und bei Therapie B tun sie dies zwischen 3 und 48 Monaten. Die Spanne beobachteter Überlebenszeit ist also in etwa gleich groß, aber die Mediane unterscheiden sich um 3 Monate.
Und wie beziehen wir diese Informationen nun in die Beratung des Patienten oder der Patientin ein?
Auf jeden Fall sollte man den statistisch signifikanten und medizinisch relevanten, aber eben auf die Population bezogenen Vorteil von Therapie B in die Entscheidungsfindung einbeziehen. Aber gerade wegen der großen Heterogenität der Überlebenszeiten in beiden Studienarmen sollte man vorsichtig sein, den statistisch nachgewiesenen Populationseffekt überzubewerten. Man sollte durchaus auch andere Aspekte wie Nebenwirkungsprofile, Lebensqualität und damit im Zusammenhang vielleicht auch den Wunsch des Patienten oder der Patientin nicht außer Acht lassen. Eine Empfehlung von Therapie B ausschließlich aufgrund des signifikant längeren medianen Überlebens zu geben, das hielte ich an dieser Stelle für falsch.
Und wie würdest du kommunizieren, wenn der P-Wert bei 0,1 gelegen hätte? Dann hätte der Test bei 5% Signifikanzniveau ja keinen systematischen Effekt gezeigt.
Ja, zunächst wäre hier vielleicht der folgende Spruch angebracht. The absence of significance is not the significance of absence. Das heißt, ein nicht signifikantes Resultat beweist noch nicht die Tatsache, dass es keinen Effekt gibt. Deshalb sollte man in diesem Fall zunächst recherchieren, mit welchem Fehler zweiter Art, mit welcher Power des Tests die Studie geplant wurde. Wenn die Power zum Beispiel 80% war, was ein üblicher Wert ist, bedeutet dies, dass die Wahrscheinlichkeit, einen medizinisch relevanten medianen Vorteil von 2 Monaten zu übersehen, bei 20% liegt. Dies wäre wahrscheinlicher als das Würfeln einer 6 mit einem Spielwürfel.
Und es ist jetzt nicht ganz unwahrscheinlich, eine 6 zu würfeln.
Genau. Aber auch in diesem Fall sollte man nicht ausschließlich auf das Studienresultat schauen. Zum einen ist der Fall, dass der Vorteil von Therapie B übersehen wurde, gar nicht so unwahrscheinlich, wie wir gesehen haben. Und selbst wenn das nicht signifikante Resultat korrekt ist, wäre es immer noch sinnvoll zu prüfen, wie groß die beiden medianen Überlebenszeiten in der Studie waren, wie die Verteilungen der Überlebenszeiten aussehen und ob nicht auch andere Gründe für oder gegen die Anwendung von B sprechen.
Für dich ist also das Studienresultat, egal ob signifikant oder nicht signifikant, kein alleiniges Entscheidungskriterium. Selbst dann nicht, wenn die Studie eindeutig nach den Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis durchgeführt wurde.
Für mich liefert ein Studienresultat wissenschaftliche Evidenz für eine bestimmte Hypothese, meist bezüglich eines populationsbezogenen systematischen Effekts. Auf eine solche Information sollte man natürlich auf keinen Fall verzichten. Studien sind also in der Tat eine wichtige Evidenzquelle. Aber, wie wir ja wissen, ist Evidenz im Sinne des englischen Evidence eben nur ein Puzzlestein. Ja? Unter Umständen zwar ein sehr wichtiges, aber dennoch sollten wir immer versuchen, das gesamte Bild und nicht nur einzelne Puzzlesteine zu betrachten.
Das war doch jetzt mal ein richtig schönes Schlusswort für unsere Datensprechstunde. Wir haben in den vergangenen Stunden so viel über Daten und Datenanalyse gesprochen und eine ganze Menge Puzzleteile angesehen und versucht, diese zu einem Bild zusammenzusetzen.
Ich hoffe, das Bild war nicht zu groß, ja? Der Bogen von Data Science, Machine Learning über Modellierung bis hin zu Wahrscheinlichkeiten, P-Werten und Korrelation ist schon recht umfänglich.
Also 1000 Teile hat unser Puzzle mindestens.
Und dabei haben wir weitestgehend über klassische Statistik und noch nicht mal über andere Gebiete der Data Science gesprochen.
Da haben wir ja noch Potenzial, das Puzzle zu erweitern.
Na, mal sehen. Ich denke, zuerst sollten unsere Zuhörerinnen mal einen Schritt zurücktreten und sich das jetzige Bild mit etwas Abstand ansehen.
Besser anhören.
Naja, ich meine mit dem geistigen Auge das Gehörte ansehen.
Und uns dann vielleicht sogar ein Feedback geben.
Das wäre natürlich in der Tat cool, ja. Also in den Shownotes wird es einen Link geben und dort könnt ihr uns gerne euer Feedback mitteilen. Das wäre für uns gut, um zu entscheiden, ob und mit welchen Themen wir weiter puzzeln sollten vielleicht oder ob wir es dann doch einfach sein lassen.
Also vorerst würde ich sagen, wir verabschieden uns erst einmal und sagen vielen Dank fürs Zuhören.
Alles Gute und keine Angst vor Statistik.
Oder vor Medizin.
Oder Statistik in der Medizin.